Wir wollen uns heute Morgen noch einmal zu einer Stelle hinbewegen aus dem Alten Testament, wo wir etwas darüber erfahren, wie auf der einen Seite Gott seinen Erlöser, den Kommenden, den Messias, geoffenbart hat und wie das Volk, die Propheten, hier auch ein König, der mit erwähnt ist, auf ihn schauen sollte. Nicht immer haben sie es getan, aber sie sollte es. Im Jesaja wollen wir im 7. Kapitel miteinander lesen. Und ich lese ab Vers 1 vor. Es ist ein längerer Text und von daher ist es ganz gut, wenn ihr es mit aufschlagt, damit ihr es mitlesen könnt und auch so ein kleines bisschen in die Geschichte damals hineingeführt werdet. Es ist gar nicht leicht für uns, diesen Weg immer wieder zu gehen, durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Hier befinden wir uns so circa 735 Jahre vor Christi Geburt und der König im Königreich Juda heißt Ahas, also Jesaja 7, ab Vers 1 lese ich uns vor. Und dieser Ahas hatte ein Problem, denn im Norden von seinem Königreich befand sich ja das Königreich Israel und dann weiter oben drüber Syrien. Die haben sich miteinander verbündet und haben beschlossen, den dort im Süden, den Ahas, sägen wir ab und wir setzen dafür einen anderen ein. Also das war gar nicht leicht für ihn. Jetzt lese ich euch das aber vor, was da auch nun steht und wie es beschrieben wird. Also Jesaja 7. Ab Vers 1. Und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda. Da zog Rezin, der König von Aram, also der syrische König, mit Pekach, dem Sohn Remalias, dem König von Israel, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Er konnte es aber nicht erobern. Als nun dem Haus Davids berichtet wurde, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Also die hatte wirklich Angst. Und in dieser Not spricht der Herr nun auch zum Volk und zum König. Vers 3, der Herr aber sprach zu Jesaja, geh doch hinaus dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Schear-Jaschub. Übersetzt, ein Überrest kehrt zurück, der Sohn und sein Name haben also eine Bedeutung, schon auch im Hinblick auf das Volk, und was ihnen widerfahren wird und wie es aber dann auch eine Rückkehr geben wird. Also, der Sohn Schear-Jaschub. An das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes und spricht zu ihm, hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht, und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln, vor der Zornglut Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remalias. Weil der Aramäer Böses gegen dich geplant hat, samt Ephraim und dem Sohn Remalias, die sagen, wir wollen nach Juda hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tabeels zum König einsetzen. Deshalb spricht Gott, der Herr. Es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen, denn Damaskus ist das Haupt von Aram und Rezin ist das Haupt von Damaskus und binnen 65 Jahren wird Ephraim zertrümmert sein, so dass es kein Volk mehr ist und das Haupt Ephraims ist Samaria und das Haupt Samarias ist der Sohn Remalias. Und jetzt so eine allgemeine Aufforderung an alle. Wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Weiter redete der Herr zu Ahas und sprach: Erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas: Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Das hört sich jetzt sehr geistlich an, aber wir lesen im 2. Königsbuch, Kapitel 16, dass er schon im Herzen sich dazu entschieden hatte, dann den Assyrer aufzusuchen und sich mit ihm zu verbünden, damit er von ihnen Hilfe haben könnte gegenüber dieser Gefahr. Also das ist nicht so richtig, wie er sich da ausdrückt. Das hört sich ganz anders an, als es wirklich dann auch in der Tatsache, in der Realität war. Also da antwortete Ahas: Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja: Höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land vor dessen beiden Königen, die er graut, verlassen sein. Und jetzt müssen wir noch im Matthäus-Evangelium kurz aufschlagen. Im ersten Kapitel die Verse 21 bis 23 lese, damit wir begreifen, dass diese Ankündigung, die hier auch gemacht wird, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden, eine Ankündigung ist, die sich auf den Messias, auf den Erlöser, auf Jesus Christus bezieht. Also im Matthäus-Evangelium lesen wir Kapitel 1, die Verse 21, Vers 23, da wird die Geburt Jesu beschrieben. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt werde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Also hier haben wir eindeutig die Erklärung, das was der Jesaja im Alten Testament 735 vor Christus geprophezeit und offenbart hat, dieses Zeichen, dieses angekündigte, bezieht sich auf den Erlöser, auf den Messias, auf den Retter. Am Anfang möchte ich jetzt aber zuerst ganz kurz mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr Jesus, wir kommen zu dir, als Menschen, die dein Wort brauchen. Manchmal verstehen wir es noch gar nicht so sehr, dass wir es brauchen. Manchmal ist es noch nicht so klar für uns. Und manchmal verstehen wir es zwar, aber wir sind so unfähig, es wirklich auch zu hören und aufzunehmen und davon zu leben. Wir kommen zu dir als Arme, als Bettler, als Blinde, als Menschen, die wirklich bekennen, dass wir ohne dich verloren sind, dass wir dich brauchen. Herr, bleibe du bei uns und leite du uns auch heute Morgen an und führe uns. Rede in unsere Herzen hinein und hilf du auch mir, dein Wort recht zu verkündigen. O Herr, wer kann dir dienen? Wir sind untüchtige Knechte. Hilf und rede du. Offenbare du, unser himmlischer Vater, deinen Sohn in unserer Mitte und segne uns. Ja, wir wollen dich darum bitten im Namen deines Sohnes. Amen. Manchmal ist es so, dass wir einen Text aus dem Alten Testament nehmen, so wie jetzt eben auch diesen Text, Jesaja 7, Vers 14, und wir lösen ihn vollkommen von dem Zusammenhang, von der Geschichte, von dem, was drumherum erzählt wird. Und dadurch ist es manchmal so, dass er seine ganze Farbe, seinen ganzen Inhalt verliert oder er gefährdet ist. Und von daher wollen wir heute Morgen, wenn wir diesen Text uns anschauen und uns überlegen, wie das Volk damals auf den kommenden Erlöser schauen sollte, dann wollen wir diesen Hintergrund aufleuchten lassen, damit wir besser verstehen können, um was es da geht und was Gottes Anliegen und Werk war und wie das Volk, hier dieser König Ahas, darauf reagiert hat. Stellen wir uns einmal vor, dann können wir es vielleicht besser auch für uns aufnehmen, dieses Wort. Stellen wir uns einmal vor, wir, das Land, in dem wir leben, Deutschland, wird bedroht von anderen starken Völkern und Nationen. Und der Krieg steht vor unserer Haustür. Stellen wir uns einmal vor, da hat es schon eine Allianz von anderen Ländern gegeben, die nun das Ziel hat, uns selbst auch in die Gefangenschaft zu führen und selbst zu regieren. So war es damals. Und der König, der nun auch regierte im Königreich Juda, der Ahas, der hatte also eine ganz große Verantwortung. Eine Verantwortung, die er von Gott bekommen hat. Wie ging er denn damit um? Wenn ich jetzt mit euch das aufschlage, werde 2. Könige Kapitel 16, dann könntet ihr selber es nachlesen, dass er wirklich kein gottesfürchtiger König war. Er hat ganz viele Dinge getan, wo sein Unglaube auch zum Ausdruck kam. Aber hier in dieser Situation möchte ich zuallererst einfach mal so das mit uns angucken. Er als Verantwortlicher für das Land bekommt mit, dass da also im Hintergrund dunkle Wolke aufziehe. Der Feind rüstet sich, um ihn abzusetzen und das Volk in Gefangenschaft zu führen. In 2. Könige 16 wird dann auch beschrieben und im 2. Chroniksbuch, wie wirklich im Königreich Juda dann viele Tausende und Abertausende gestorben sind im Krieg. Und jetzt kann man ganz gut verstehen, warum unser König Angst bekam. Da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Er hat Angst. Und er hat berechtigte Angst. Vor ihm liegt ein Weg, den er nicht überschauen kann. Vor ihm sind Nöte, die sich auftun, über die er nicht herrschen und regieren kann, wie er es gerne tun würde. Und der Herr kommt nun zu ihm und spricht mit ihm und sagt ihm in Vers 4, Jesaja 7, hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln. Der Herr sieht sie schon als besiegt an. Den Syrer wie das Königreich Israel, die nun die Bedrohung darstellen. Wie verhält sich der Ahas nun? Was macht er? Er selber leidet und Gott von seiner Seite aus kommt ihm entgegen und sagt ihm, ich will dir helfen. Ich will dir beistehen. Und nicht nur, dass er ihm sein Wort gibt und ihn durch das Wort ermutigt und tröstet, hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht, sondern er möchte ihm auch ein Zeichen geben. Weiter redete, Vers 10 von Kapitel 7, der Herr zu Ahas und sprach, erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Und jetzt würde man denken, so denken wir, wenn wir es lesen. Also, da muss ich jetzt doch drauf eingehen. Das ist doch etwas, wo ich auch Ja sagen muss. Ja, Herr, gib mir ein Zeichen. Gib mir eine Ermutigung. Ja, Herr, lass mir doch, was du mir schenken möchtest, an Offenbarung zuteil werden. Ich möchte gern darauf Acht haben. Ich möchte es gerne hören. Und der Ahas antwortet, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Zweite Königsbuch, Kapitel 16, Vers 7. Den Vers lese ich uns jetzt vor, damit ihr es wirklich auch hören könnt. Da haben wir den Grund dafür auch erwähnt, warum er eben nichts erbitten will. Ahas aber sandte Boten zu Tiglath-Pileser, dem König von Assyrien, und ließ ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn, komm herauf und errette mich aus der Hand des Königs von Aram und aus der Hand des Königs von Israel, die sich gegen mich aufgemacht haben. Also, der König Ahas ist in einer Not, die ihn bedroht, sein Volk bedroht, ganz schrecklich bedroht. Und der Herr sieht diese Not und redet nun zu ihm und sagt, bleib ruhig, ich will dir helfen. Er bittet doch von mir ein Zeichen. Und er lehnt ab. Er lehnt ab. Er hat für sich einen anderen Weg gewählt. Er hat für sich eine andere Lösung gefunden und sagt, meine Strategie, die ist nun, dass ich mich mit dem assyrischen König, dem Tiglath-Pileser, verbünde. Und er hat sein Silber, sein Gold, alles, was im Haus des Herrn war, genommen und hat es dem König von Assyrien geschenkt. Wenn wir diese Geschichte lesen, dann neigen wir immer dazu, dass wir sagen, ja, das ist wirklich ein gottloser König gewesen. So wird er ja auch beschrieben. Das ist definitiv so. Das ist also etwas, was man von der Bibel her eindeutig so belegen kann. Ein gottloser König. Aber nun möchte ich euch fragen und ich frage mich dann gleich mit, wenn der Herr nun uns etwas geben möchte, in unserer Not, in der wir uns befinden, in unseren Ängsten, in denen wir uns aufhalten, in all den Bedrohungen, denen wir gegenüberstehen, wenn er nun sich an uns wendet und wenn er sagt, schau, ich habe etwas für dich. Ich habe eine Offenbarung für dich. Ich habe ein Zeichen für dich. Ich will jetzt nicht so viel Wert auf das Zeichen legen, nicht, dass ihr mich da missversteht. Das ist gar nicht das, was also mein Ziel ist. Aber er will mit uns reden. Ich möchte mit dir reden. Ich möchte dir beistehen. Ich möchte dir zeige, wie du mit dem, was vor dir liegt, dieser Bedrohung, dieser Angst, diesem Elend, was dich persönlich angreift, umgehen kannst. Ich möchte es dir zeigen. Wie reagieren wir darauf? Auch da kann ich jetzt ganz schnell sagen, natürlich, ich reagiere immer so darauf, dass ich sage, Herr, ich bin dein Knecht, rede mit mir, ich höre. So, jetzt. Das wissen wir ja, dass man im Grunde genommen so darauf reagieren sollte, dass es recht wäre. Aber ich und auch ihr wisst, dass in unserem täglichen Leben das manchmal nicht genauso ist. Denn da kommen diese Situationen ja dauernd vor. Jetzt in den vergangenen Tagen sind sie vorgekommen und in den kommenden Tagen kommen sie auch vor. Und nun kommt der Herr immer wieder zu uns und sagt, ich habe etwas für dich, was ich dir zeigen möchte. Dadurch wirst du auf den Heiland, auf den Erlöser, auf den Herrn Jesus Christus hingewiesen, auf seine Erlösung. Möchtest du es dir anhören? Wie reagiert ihr dann darauf? Sagt ihr, ja, ich möchte mir jetzt diese Zeit nehmen. Ich möchte das sogar ganz bewusst mir einplanen. Ich möchte für mich sagen, ich möchte auf ihn zukommen, auf diesen Herrn. Ich möchte dieses Wort lesen und ich möchte ihn darum bitten, dass er mir hilft, es zu verstehen. Ich möchte diesen Trost haben. Ich möchte Erlösung haben. Ich möchte Befreiung von meinen Ängsten haben. Ich möchte wirklich Vergebung haben. Matthäus 1 wird es so geschildert. Er, der Messias, kommt, um zu vergeben, seinem Volk ihre Sünde zu vergeben. Seht ihr das auch so? Verhaltet ihr euch auch so? Verhalte ich mich wirklich so? Weiß ich denn heute Morgen, was heute Mittag oder heute Abend für Schrecke auf mich zukommen können? Ich weiß es nicht und ihr wisst es auch nicht. Manchmal ist es ja gar nicht so, dass man es vorher schon wahrnimmt. Und bin ich dann wirklich derjenige, der dem Herrn antwortet, ja, Herr, zeige mir, was du heute mir zeigen möchtest. Öffne mein Ohr, dass ich höre, wie ein Knecht hören kann, damit ich heute bei dir bleiben kann, damit ich dich nicht verlasse. Das hat der Herr ja seinen Jüngern gesagt, bleibt bei mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das sind seine Worte am Abend, bevor er dann in der Nacht auch gefangen genommen wurde. Bleibt bei mir. Bitte, das ist mir so ein ganz großes Anliegen, dass wir uns das nicht so leicht machen, dass wir nicht sagen, wir wissen diese Dinge und wir haben eine Ahnung davon, dass natürlich der Herr Jesus ein Erlöser ist, der Erlöser, der einzige Erlöser. Und wir wissen auch, dass wir ihn brauchen. Das mag schon sein, aber wenn es drauf ankommt, kann der Einzelne dann doch sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe ja schon meine eigenen Überlegungen und meine eigenen Pläne, wie ich das auch jetzt nun alles umsetze. Das sind schon Schwierigkeiten da, natürlich sind Schwierigkeiten da, aber weißt du, ich habe mir auch Gedanken gemacht und jetzt gehe ich einfach so auf diese Weise vor. Schwierig, ganz schwierig. Wir brauchen die Offenbarung. Hier haben wir die Offenbarung des Messias. Die Jungfrau wird schwanger und einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Was bedeutet Gott mit uns? Wir brauchen diese Offenbarung. Ihr braucht sie jeden Tag. Ihr könnt nicht aus der Konserve leben. Ihr könnt nicht leben aus dem, was ihr gestern gehört habt. Natürlich ist in gewisser Weise es immer so, dass wir das, was wir wissen, auch gebrauchen können, aber wir brauchen jeden Tag neu den Umgang mit dem Heiland und durch ihn den Umgang mit dem himmlischen Vater. Jeden Tag neu muss der Wohlgeruch Christi unser Leben erfüllen. Das ist wirklich so. Wir brauchen jeden Tag neu diese Offenbarung, weil wir jeden Tag neu Rettung brauchen. Deswegen möchte ich uns das so aufs Herz legen und möchte uns da auch ermutigen, dass wir vielmehr sagen, Herr, gib mir ein Wort. Herr, offenbare du dich mir. Ich möchte ganz neu dich sehen und entdecken, wie ich dich noch nie gesehen und dich noch nie entdeckt habe. Ich möchte nicht genug von dir haben, sondern ich möchte es machen wie der David, dass ich sage, ich möchte im Haus des Herrn wohnen und seine Lieblichkeit, seine Freundlichkeit schaue und nachdenke in seinem Tempel, nachforsche, nachsinne. Das ist mein Anliegen. Also der König, der konnte von seiner Seite aus nicht viel anfangen mit diesem Zeichen. Er hat es abgelehnt und er wollte gar nicht groß etwas hören. Möge es keinem von uns hier so ergehen, dass er das, was der Herr ihm schenken möchte, ablehnt und sagt, ich will nicht, ich will nicht. Das Ende von dem König Ahas und all derer, die sage, ich will nicht, ist natürlich ein schreckliches Ende. Aber wenn nun der König nicht auf das Zeichen Acht haben wollte und den offenbarten Messias anschauen wollte, hat es denn dann der Jesaja selber getan? Hat es das Volk getan? Tun es wir. In Jesaja 7, Vers 13 steht Folgendes über den Jesaja. Darauf sprach Jesaja, höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Die Schilderung, das wird ganz deutlich aus diesen Worten. Sie redet von jemand, der in einem Leben steht, was sehr, sehr anstrengend ist. Der Jesaja hat in seiner Beruf, in seiner Arbeit, die er von Gott bekommen hat als Prophet, viele, viele Laster aufgeladen bekommen. Die haben ihn ermüdet. Wir wissen vom ganzen Propheten Jesaja aus den 66 Kapiteln, dass es gerade auch die Umstände waren, in denen er seinen Dienst getan hat. Die Menschen, die nicht glauben wollten, die Könige, die ihn und sein Wort auch abgelehnt haben. Das war sehr ermüdend für ihn, sehr anstrengend für ihn. Und bei uns ist es genau in der gleichen Weise. Wir stehen in einem Leben drin, wo Gott uns auch führt auf Strecken, auf Bahnen, wo wir sagen, manche Dinge, die da ich erlebe und erfahre, sind für mich sehr anstrengend. Sie sind ermüdend für mich. Sie machen mich wirklich müde. Die Nöte, die ich erlebe, die sind sehr sehr belastend für mein eigenes Herz. Da hätte der Jesaja gesagt, das kenne ich. Ich weiß, wie das ist. Ich kann mit dir empfinden. Ich bin auch ermüdet gewesen. All diese Umstände, in denen ich damals gelebt habe, die haben mich ermüdet. Die waren ganz arg anstrengend für mich. Nun hatte Jesaja nun auf den Herrn geschaut? Hat er wirklich auch ihn vor Augen gehabt? Wir wissen es, weil im 53. Kapitel vielleicht die, die uns am allermeisten bekannte Stelle ist, wo von dem Erlöser, von dem Heiland, von dem Messias geschrieben wird. Jesaja 53, Vers 4. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Nun, der Jesaja hat es aufgeschrieben. Ich kann mir vorstellen, in dem Augenblick, als er es aufgeschrieben hat, unter der Leitung des Heiligen Geistes, hat er innegehalten und hat gesagt, ach, da ist der, der auch meine Schmerzen trägt. Da ist der, der auch meine Ermüdung auf sich nimmt und durch den ich neue Kraft kriege. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Man nimmt ja an, dass der Dienst des Jesaja überaus langer war. 50, 60, 70 Jahre, ich kann es euch nicht ganz genau sagen, aber ein langer Dienst. Und wenn ich nun schon am Anfang seines Dienstes davon lese, dass er ermüdet war, dann kann ich mir vorstellen, dass es für ihn im Laufe der Jahre vielleicht gar nicht einfacher wurde. Dass es für ihn fortwährend auch eine Belastung war, mit der er lernen musste umzugehen, die er lernen musste zu tragen, mit Gottes Hilfe zu tragen. Ich entdecke das, dass er, der Jesaja, weil die Bibel es ja auch nun beschreibt, wirklich diese Last hat tragen dürfen. Ja, er war ermüdet und er ist vielleicht sein ganzes Leben über in seinem Dienst jemand gewesen, der sehr viele Lasten zu tragen hatte. Davon können wir ausgehen, das erklärt uns ja auch die Bibel. In dem Propheten Jesaja wird es wirklich beschrieben. Aber er hat nicht aufgehört, auf den Messias zu blicken. Er hat nicht aufgehört, auf ihn zu blicken. Ich möchte euch ermutigen, gerade wenn ihr selber auch ermüdet seid. Gerade wenn ihr selber auch den Eindruck habt, dass das Leben, so wie es euch begegnet, eines ist, was überaus anstrengend ist. Vielleicht sind es für euch jetzt nicht genau die gleichen Umstände wie für der Jesaja, aber die Lasten, mit denen ihr zu tun habt, sind genauso bedrückend, genauso schwer, genauso ermüdend. Würde der Jesaja heute Morgen hier stehen, er würde euch sagen, hört nicht auf ihn zu schauen. Und er würde sogar sagen, ihr habt es noch viel besser wie ich. Ich musste vorausblicken und ich habe ja die Situation gehabt, dass ich noch ganz wenig von diesem Erlöser wusste, was halt bisher geoffenbart worden war im Alten Testament. Ihr habt die Briefe des Neuen Testamentes. So. Ihr habt den ersten Korintherbrief, den zweiten Korintherbrief, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser und so weiter und so fort. Also Römerbrief, nicht? Also ihr habt die ganze Briefe, würde er uns sagen, lest sie, da wird euch der Heiland vor Augen gestellt, dort wird euch das Evangelium erklärt, dort kriegt ihr die Kraft, damit ihr nicht ermüdet oder eben in eurer Ermüdung weiter vorangehen könnt, obwohl ihr Laster persönlich auch erlebt und sie erfahrt. Ich möchte so gern wissen, wie ihr jetzt dem Herrn Jesus antwortet, was ihr ihm sagt. Sagt ihr ihm jetzt in diesem Augenblick, Herr, ich kann nicht mehr. Diese Laster, die auf mir liegen, das Leben, das du mir gibst, ist einfach zu schwer. Ich sehe selbst, wie ich in meinem Glauben nachlasse. Vielleicht sind es eure Worte. Ich sehe selbst, wie ich selber auch von dir weggetrieben werde. Ich sehe, wie es mir immer schwerer fällt. Immer schwerer fällt, auch bei dir zu bleiben. Ich sehe, wie die Lasten mir alle Freude rauben. Im Lesen der Bibel stößt man dann immer wieder, mir ist jetzt erst vor ein, zwei Tagen so gegangen, auf solche Stelle wie, der Herr hat der Sarah ein Lachen bereitet. Kennt ihr ja auch nicht, Isaak, sein Wort übersetzt, heißt ja genau in diese Richtung ein Lachen. Hier ist es ja nicht nur ironisch gemeint, dass man jetzt sagen müsste, oh ja, sie hat ja vorher gelacht, jetzt lacht der Herr über sie, sondern ganz im Gegenteil. Diese Frau, die so lange gewartet hat auf diesen Nachkommen, freut sich jetzt an diesem Nachkommen. Der Herr hat ihr wirklich ein Lachen zubereitet. Lest ihr auch solche Bibelstelle? Ich brauche das, ich kann das ohne diese Bibelstelle, ohne die Ansprache meines Heilandes nicht aushalten, dieses Leben. Ich kann diese Lasten, die ich trage, nicht trage, ohne dass der Herr Jesus immer wieder an meine Seite kommt und mir sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich mit deinem Namen gerufen, ich bin bei dir, ich trage dich durch diese tiefe Wasser. Und wenn du auch in ihn gehst, ich lasse dich eben darin nicht los. Ich behüte dich. Der prophetisch auch ermüdet. Ja, er kann mit uns empfinden, wenn wir genau so uns fühlen. Und doch, gerade weil er mit uns empfinden kann, sagt er es uns klipp und klar, hör nicht auf ihn zu schauen. Hör ja nicht auf ihn zu schauen. Er selber hat es getan. Er hat es getan bis zum Ende seines Lebens, bis zu dem Augenblick, was er, wo er dann das Ziel quasi erreicht hat und in die Herrlichkeit eingegangen ist, so wie es damals im Alten Testament auch war. Nicht aufgeben. Wir haben einen Herrn, der uns rettet. Aus dem Grund müssen wir nicht aufgeben. Wir haben ein Wort, was Kraft hat, uns zu tragen. Aus dem Grund müssen wir die Bibel nicht auf die Seite legen, sondern wir dürfen sie immer wieder aufschlagen. Wir dürfen immer wieder von diesem Wort Gottes leben. Dieses Wort hat Kraft, uns zu beleben, uns zu stärken, uns zu trösten, uns durchzutragen durch die finsterste Zeit, durch die größten Nöte und Schwierigkeiten. Jetzt die letzten Minute muss ich unbedingt von diesem Herrn reden, der auch ermüdet worden ist von dem Volk. Das ist ja nur so ganz interessant hier beschrieben. Nicht? Also höre doch Haus David, Jesaja 7, Vers 13. Ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet, müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Manchmal geht es dem Herrn schon so, dass unsere Reaktionen auf ihn ihm schwerfallen. Nicht in dem Sinn, dass er an Kraft verliert, so dürfen wir es auch nicht verstehen. Dieses Ermüde meint das nicht sicher in diese Richtung, aber es ist ihm nicht leicht. Es ist nicht so, dass er sagt, ich freue mich, wenn ich die Reaktion von dem König Ahas höre. Es macht ihm zu schaffen. Es macht ihm zu schaffen, wie seine Geschöpfe sich ihm gegenüber verhalten. Es macht ihm wirklich zu schaffen. Wie verhält er sich? Wie verhält sich dieser Herr, der so angefochten wird von unserem Verhalten, der so ermüdet wird von unserem Verhalten? Der ermüdete Herr hört nicht auf, den Erlöser zu offenbaren. So wird er hier beschrieben als jemand, der durch das Verhalten der Menschen ermüdet wird. Höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Und doch redet er weiter. Doch offenbart er sich weiter. Wenn der Herr auf all mein Gene reagieren würde, was ich schon ihm gegenüber entweder wortwörtlich gezeigt habe oder auch in meinem Herzen, man kann auch im Herzen manchmal Gene, wenn man die Bibel liest, nicht nur mit dem Mund. Wenn er darauf reagieren würde, sofort und sagen würde, also Andreas, wenn du jetzt nicht dich bemühst und anstrengst und wenn du jetzt auch nicht so richtig wach bist, dann ich gebe dir gar nichts von meinem Wort. Ich gebe dir keinen Segen, ich gebe dir keine Gnade, ich schenke dir keine Liebe. Wenn er so reagieren würde mir gegenüber, würde ich heute nicht mehr hier stehen können und würde nicht mehr das Wort Gottes euch verkündigen können und würde auch nicht mehr glauben können. Versteht ihr? Dass ich hier stehen darf und dass ich auch weiter Freude am Wort haben darf, das hat nicht den Grund darin, dass ich so fleißig bin, dieses Wort zu lesen. Dass ich es so interessant finde, es ist ja nun interessant, aber ich kann genau so es als etwas empfinden von meiner Natur her, was langweilig ist, so wie es euch manchmal auch ähnlich geht. Wenn es darauf ankäme, gäbe es keine Hoffnung für mich und auch nicht für euch. Wenn der Herr sich in dem Augenblick abwenden würde, wo wir nachlassen, wo wir nicht mehr zurechtkommen, wo wir nicht mehr wirklich auch gehorsam und treu sein können, wenn er dann sagen würde, okay, goodbye, auf Wiedersehen, das war es, würde kein einziger errettet werden. Habe die Jünger ihn nicht in dem Augenblick verlassen, als er gefangen genommen wurde, der Hirte wurde geschlagen und die Schafe haben sich zerstreut. Ja, sie haben sich zerstreut. Der Petrus hat ihn verleugnet dreimal. Das kennen wir doch auch, das kennst du doch auch und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben. Er ermüdet nie. Auch wenn ich ermüde. Auch wenn ich aufhöre zu beten, wenn ich aufhöre zu glauben, wenn ich aufhöre zu bekennen, wenn ich aufhöre, wirklich auch Verlangen nach Heiligung zu haben, er ermüdet nie. Das alles ist im Leben eines Kindes Gottes vorhanden. Das sind Dinge, was es erlebt. Erfahrungen, die wir alle miteinander machen. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte nicht mehr von dem Herrn Jesus reden gegenüber Menschen, die mich dann auslachen oder die mich dann als für verrückt erklären. Ich möchte die nicht mehr lieben, die mich dauernd reden und die sich gegen mich wenden. Möchte ich nicht mehr. Und jetzt könnte man fort und fort machen, Beispiele aufzuzählen. Ich möchte nicht mehr beten, wenn ich gar keine Erhörung erlebe. Ich möchte nicht mehr beten. Und der Herr ermüdet von seiner Seite aus nicht. Er hört nicht auf, mir beizustehen. Er hört nicht auf, der Vater, unser himmlischer Vater, mir seinen Sohn zu offenbaren. Er hört nicht auf, mir beizustehen, dass ich wieder neu vertrauen kann. Wieder mich neu freuen kann. Wieder neu auch die Bibel als ein spannendes Buch ansehen kann, als das Buch des Lebens und die Gemeinde als der Ort, wo das Reich Gottes gebaut wird. Habt ihr diese Gnade geschmeckt? Habt ihr das für euch erlebt, was es heißt, errettet zu werden, vom Heiligen Geist auch nun erneuert zu werden? Er hört nicht auf mit diesem Werk. Und dann ruft er es hinein, inmitten von dieser glaubensarmen Zeit, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Er setzt Zeichen. Er setzt Zeichen in mein eigenes Leben hinein. Auch wenn ich für mich ganz persönlich sage, ach, lassen wir es doch sein, lassen wir es gut sein, sagt er, nein, 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 ich lasse es nicht gut sein. Ich bringe meinen Sohn und er wird ein Mensch. Und er wird tun, was mir wohlgefällt. Und er wird retten. Er kommt als Erlöser für sein Volk, zur Vergebung für ihre Sünde. Nein, nein, ich lasse es nicht gut sein. Ich setze meine Zeichen in dein Leben hinein. Das ist es, was das Evangelium heißt. Da ist einer, der von seiner Seite sagt, ich werde dich retten. Ich werde dir helfen. Ich, der himmlische Vater, sende meinen einzigen Sohn, damit du lernst, durch ihn zu leben. Und es wird klappen. Das ist jetzt nicht nur so quasi, vielleicht wenn dann auch, dann oder wenn diese, was weiß ich, alles auf Voraussetzungen erfüllt sind, dann könnte es eventuell klappen, sondern ich tue das. Ich setze meine Zeichen. Ich rette. Ich rufe. Mein Ruf ist ein wirksamer Ruf. Meine Gnade ist eine wirksame Gnade. Das Blut, was ich am Kreuz vergossen habe, sagt der Herr Jesus Christus, ist ein wirksames Blut. Es bewirkt etwas. Es schafft Sühnung. Es schafft Friede. Es bewirkt wirklich auch unsere ganze Errettung und Erlösung. Das ist es. Das setzt einer von seiner Seite aus Zeichen. Zeichen der Hoffnung. Was ist jetzt für die letzten Tage dieses Jahres meine und deine Hoffnung? Ich weiß nicht, wie ihr es ausdrücken würdet, wenn euch diese Frage gestellt wird. Aber am Ende kann eigentlich nur eins unsere Hoffnung sein. Nicht irgendetwas, was ich tue oder was ich verändere. Nicht irgendetwas, was ein anderer Mensch tut oder ein anderer Mensch verändert. Sondern meine Hoffnung ist der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich habe keine andere Hoffnung. Es gibt keine andere Hoffnung für mich. Keine andere Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. Er ist Mensch geworden für mich. Er hat ein Wunder vollbracht. Die Jungfrau wird schwanger. Ein Wunder. Was sagt mir dieses Wunder? Das Unmögliche wird möglich. So sehr wie die Errettung, das Werk der Errettung ein Wunder darstellt. Gott wird Mensch. Das ist ein Wunder. Wie kann Gott Mensch werden, wenn der Mensch selber ein Sünder ist? Wie kann Gott von der Substanz der Maria nehmen, ohne selbst nicht auch sich zu versündigen? Er kann es, er hat es getan, gezeugt durch den Heiligen Geist, aber von der Jungfrau Maria. Ein Wunder. Kann ich es erklären, die Jungfraugeburt? Ich kann es nicht erklären. Ich kann es nicht aufdröseln, wie ein Mathematiker eine Formel aufdröselt, dass ich es erklären könnte. Aber ich weiß es und halte es fest, eine Jungfrau wird schwanger. Herrlich. Ein Wunder. Ein Wunder. Gottes wunderbares Wirke. Das Unmögliche wird möglich. Das ist ein ganz einfacher Satz. Und so ist das Evangelium. Das Unmögliche wird möglich. Der Nikodemus, der große Lehrer Israels, sagt, wie soll das nur passieren? Wie soll das nur geschehen? Wie kann denn ein Mensch wieder zurück in den Bauch seiner Mutter gehen und wieder neu geboren werden? Doch ist es möglich. Die Wiedergeburt. Gottes Erlösungswerk. Ein Wunder. Das Unmögliche wird möglich. Der Blinde wird zum Sehenden, der Taube wird zum Hörenden, der Lahme wird zum Gehenden. Jetzt kommt Licht in diese Finsternis. Wie ist es bei dir? Natürlich von mir aus, wenn ich mich sehe, kann ich nur sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es möglich ist. Meine Erfahrungswelt, wie ich sie erlebe, ist eine, wo ich sage, muss. Für mich ist es unmöglich. Deswegen sagt der Herr auch in seinem Wort, aber Gott sind alle Dinge möglich. Für ihn ist nichts unmöglich. Jünger erschrecke ja schon, als der Herr zu ihnen sagt, beim Menschen ist es unmöglich. Aber diese Rettung, er von seiner Seite aus, der Mensch mit seiner Kraft, kann sich nicht selber retten. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Frag nicht danach, was du glaubst, was dir möglich ist, oder was du glaubst, was andere Dinge möglich, also andere Menschen möglich ist, sondern frag danach, Herr, was ist dir möglich? Schau auf ihn. Da wird eine Jungfrau schwanger und sie gebiert einen Sohn und sie nennt diesen Sohn Immanuel. Die letzten ein, zwei Minuten möchte ich kurz das uns noch aufs Herz legen. Immanuel, Gott mit uns. Das wirklich zu wissen, darauf zu vertrauen, ohne dass ich es jetzt sehe. Da ist jetzt Gott, er steht so vor mir, ist 1,80 groß, ich könnte ihn jetzt also wirklich beschreiben. Nein. Im Glaube zu wissen, er ist mit mir. Immanuel, Gott ist jetzt mit mir. Er wohnt bei mir durch seinen Geist. Ist er in meinem Leben, in meinem Herzen eingezogen. Er ist mit mir. Ich bin nicht mehr allein. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Gott mit mir. Egal, was vor einem Jahr vor mir liegt, 2016 oder 2060, das ist völlig egal. Wenn ich für mich sagen kann, Gott ist mit mir, dann hat das Jahr schon von daher seine Beschreibung. Oder der Tag. Dann ist es Gottes Jahr. Dann ist es Gottes Tag. Dann ist es etwas, was unter diesem Vorzeichen auf jeden Fall gut sein muss. Auf jeden Fall auch ein Segen sein muss. Auf jeden Fall mir Licht bringen muss. Auf jeden Fall mir zum Besten dienen muss. Auf jeden Fall. Das ist keine Frage mehr. Wenn die Jungfrau schwanger wird, wenn sie einen Sohn gebiert und sein Name Immanuel sein wird, dann heißt es für mich, es wird alles gut. Das ist die einzige Folge dann, die ich daraus schließen kann. Es kommt nicht darauf an, was ich jetzt vor Auge vielleicht sehe. Vielleicht sehe ich meinen eigenen Zerfall, vielleicht sehe ich meine eigene Abnahme. Ich werde älter, ich werde kränker, ich werde schwächer. Vielleicht sehe ich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch meine Nöte. Vielleicht sehe ich im Leben meiner Familie Nöte. Vielleicht sehe ich auf dieser Welt Nöte. Der Friede ist bedroht. Vielleicht sind all diese Dinge da. Vielleicht ist all das wirklich auch vorhanden. So bleibt doch das eine bestehen. Immanuel, Gott ist mit mir. Er ist mit mir. Und wenn ich das festhalte, was soll mir dann geschehen? Wer wird mich scheiden von der Liebe des Christus? Irgendwelche Unglücke, irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Herrscher, irgendwelche Mächte der Finsternis? Nein, in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, durch den Herrn. Wer überwindet durch ihn? Gott ist mit mir. O Ahas, warum glaubst du es nicht? Warum vertraust du nicht? Warum nimmst du dieses Zeichen nicht ernst? Warum erbittest du es nicht? Warum willst du nicht hören? Warum gehst du deinen Weg ohne diesen Herrn? Und wie wunderbar für den Jesaja, dass er immer wieder bei ihm an der Quelle sitzt und es hören darf. Wie schön ist es für uns, dass wir hören können, durch Gottes Gnade hören können, wirklich auch durch Gottes Gnade verstehen dürfen und uns freuen können. Jeder, der das noch nicht kann, der darf jederzeit zu dem Herrn Jesus kommen, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Möchte am Schluss mit uns still werden und gemeinsam beten. O Herr, wir könnten auch manches aufzählen, was vielleicht der König Ahas so empfunden hat. Wir könnten sagen, wir sind auch im Zittern, wir sind ängstlich, wir sind in Sorge, wir sind in Not. Wir sehen so viele Dinge, die uns beunruhigen. Wir haben so viele Ängste. Aber Herr, wir sind froh, dass du im Alten Testament diese Worte aufgeschrieben hast, damit wir es viel, viel besser machen können wie der Ahas und uns an deinen Sohn festhalten können. Ja, wir danken dir, dass wir ihn als Retter haben dürfen. Er hat uns und wir sind in ihm geborgen. Er trägt uns und er ist unser Licht, unsere Hoffnung. Oh, er setzt Zeichen in meinem Leben. Danke, Herr Jesus Christus, dass du diese Zeichen setzt. Du hast den Anfang gemacht meines Glaubens. Du wirst ihn auch vollenden. Danke, dass du mit uns gehst. Und wenn uns der Weg auch schwerfällt, so bist du der, der uns zum Ziel bringt. Du lässt uns nicht los. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt. Ja, sagst du selbst. Wir danken dir dafür. Herr, hilf uns, wenn unsere Zweifel manchmal wie dunkle, finstere Wolke über uns liegen. Hilf uns, wenn unser Unglaube, ja, wenn all die Schwermut, wenn Nöte, wenn Ängste, wenn Sorge kommen. O Herr, lass dein Licht leuchten in unsere Herzen hinein. Setze du deine Zeichen in unserem Leben und lass es viele sehen und merken, dass du mit uns bist. Amen.